Text heute aus Matthäus 18, 21 bis 35, den hören wir jetzt.
Dann trat Petrus zu ihm und sagte: Herr, wie oft kann mein Bruder an mir schuldig werden und ich muss ihm vergeben? Bis zu 7-mal? Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir, nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 77-mal. Darum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er abzurechnen begann, wurde einer vor ihn gebracht, der ihm 10.000 Talent schuldig war. Weil er sie nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kind und seiner ganzen Habe zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da warf sich der Knecht vor ihm auf die Knie und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit jenem Knecht und ließ ihn gehen, und die Schuld erließ er ihm. Als aber der Knecht wegging, trat er einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denar schuldig war, und packte ihn, würgte ihn und sagte: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht vor ihm nieder und bat ihn: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hätte. Als nun seine Mitknechte sahen, was geschehen war, überkam sie große Trauer. Und sie gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da ließ der Herr ihn zu sich rufen und sagte zu ihm: Du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest nicht auch du Erbarmen haben müssen mit deinem Mitknecht, so wie ich Erbarmen hatte mit dir? Und voller Zorn übergab ihm sein Herr den Folterknechten, bis er ihm die ganze Schuld bezahlt hätte. So wird es auch mein himmlischer Vater mit euch machen, wenn ihr nicht vergibt. An jeder seinen Bruder von Herzen.
Da ist man doch empört. Also wirklich, das ist doch nicht zu fassen. Als ich die Geschichte zum ersten Mal gehört habe, ich war entsetzt.
Das geht doch nicht.
Hat denn der überhaupt kein Herz? Oder wie kommt er dazu, so zu sein?
Ja, so sein.
Und nicht nur ich bin entsetzt, die Zuhörer waren entsetzt, die Mitknechte waren entsetzt. Alle haben gesagt, da passt doch was nicht. Da stimmt doch was nicht. Das können wir auch nicht weiter so mit angucken. Da müssen wir tätig werden, da müssen wir was machen. Aber schauen wir uns mal die Geschichte von Anfang an. Was ist da eigentlich passiert? Zunächst einmal wird berichtet, dass es einen König gibt und einen Knecht. Das haben die Leute damals verstanden. Römische Herrschaft, es gab einen Kaiser und er hatte seine Knechte, es hatte seine Leute, die für ihn gearbeitet haben, auch in Israel. Meistens waren es Steuereintreiber, haben die Steuer eingetrieben. So war das hier wohl auch. Es war also irgendjemand, der große Verantwortung hatte. Also jemand, der für den König gearbeitet hat. Und da steht 10.000 Talente, ja, umgerechnet 10 Milliarden Euro, wären das ungefähr auf heute übertragen. Eine Riesenschuld. Man fragt sich, wie kommt so eine Schuld zustande in einem Leben? Wie kann einer so viel Schulden machen? Wahrscheinlich war das, dass er viele Einnahmen die hatte. Und die andere Frage ist, wie kann man 10 Milliarden ausgeben in so einem kurzen Leben? Aber das war hier offensichtlich der Fall. Er hatte die Schulden. Und er konnte sie nicht zurückzahlen. Und das ist das Erste, was das Gleichnis hier sagen will. Es gibt eine Riesenschuld. Petrus hatte ja gefragt, wie oft soll ich vergeben? Und das Erste, was Jesus hier ihm zeigt, ist, pass mal auf, derjenige, der dem König dient, hat eine Riesenschuld. So. Diese Riesenschuld und mit dieser Riesenschuld, man kann es auch ausdrücken in Arbeitsjahren, sagt er, sei gnädig mit mir, ich will es dir zurückbezahlen. Das ist so lächerlich. Er hätte nach dem damaligen Verdienst, dem Durchschnittsverdienst, 200.000 Jahre zurückzahlen müssen. Das geht nicht. Diese Schuld kann man nicht begleichen. Und wenn wir jetzt gleich den Transfer machen, das ist doch unsere Situation. Das bin doch ich. Ich bin doch derjenige, der dem König gegenüber eine Riesenschuld hat. Und Jesus sagt, pass auf, die Schuld, die du hast, ist so groß, dass jeder Versuch, das zurückzuzahlen, scheitert. Es funktioniert nicht. Du kannst diese Schuld nie und nimmer zurückzahlen. Du wirst in dieser Schuld bleiben und dann musst du die gerechte Strafe bekommen. Merkt ihr, welchen Wert das Leben Jesu hatte, als er sich für uns geopfert hat? Dieser Gegenwert, den Jesus hier geleistet hat mit seinem Leben, ist einen Wert, den können wir nicht erfassen. Das, was er uns an Schuld vergeben hat, kostete ihn das Wertvollste, was war, und das Größte, und wenn man 10 Milliarden mal die 10 Milliarden Menschen rechnet, dann ist es eine Zahl, die kannst du nicht mehr denken. Aber manchmal vergessen wir das. Manchmal stecken wir da nicht drin. Manchmal merken wir nicht, wie groß unsere Schuld eigentlich wirklich ist. Manchmal kommt man sich so gut vor, so gerecht vor. Zwei Männer wanderten hinauf zum Tempel, Lukas 18, um dort zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Steuereintreiber. Der Pharisäer stand für sich allein und verrichtete sein Gebet mit diesen Worten: O Gott, ich sage dir Dank, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, die Räuber, die Ungerechten, die Ehebrecher und auch ich nicht wie dieser Steuereintreiber. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe ganz genau den zehnten Teil von allen meinen Einnahmen, aber der Steuereintreiber stand in der hintersten Reihe und wagte es nicht, seine Augen zum Himmel aufzuheben. Stattdessen schlug er sich mit der Faust auf die Brust und sagte: Gott, vergib mir, denn ich bin ein Sünder durch und durch. Wo stehen wir? Wer sind wir? Sind wir die, die das wirklich auch sehen, wie groß unsere Schuld eigentlich ist? Oder sind wir die, die sagen, also ich bin doch kein so schlechter Mensch? Ich selber bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich bin vor vielem bewahrt worden, was andere vielleicht gemacht haben. Aber manchmal habe ich dann gemerkt, dass sich die anderen bekehrt haben, die richtig tief im Sumpf drin steckten. Da war eine Kehrtwendung, die war so gewaltig. Und die sind so dankbar gewesen. Die haben eine Dankbarkeit und eine innere Berührung gehabt von der Vergebung Jesu, die ich so bis dato nicht gekannt hatte, weil ich mich ja immer für besser hielt. Ich habe keine Drogen genommen, ich habe das nicht gemacht, ich habe kein Bier getrunken, ich habe alles Mögliche nicht gemacht, ich habe nicht gestohlen, ich habe was weiß ich. Und ich war wie so ein Pharisäer, der immer gedacht hat, ich bin doch gar nicht so ein schlechter Mensch. Aber dann, als ich mich bekehrt habe, hat Gott gesagt, doch, deine Schuld ist nicht viel kleiner als die von anderen. Wir alle haben eine Riesenschuld. Er hat die Schuld erkannt. Okay, der Diener, das war jetzt kein Problem mehr. Er wusste, dass er diese Schulden hat. Und er fleht um Gnade. Und das ist doch das Schöne, dass wir eine Chance haben, um Gnade zu flehen. Wir können tatsächlich zu Gott kommen und wir könnten ihn bitten, vergib uns diese Schuld. Und dann wird eben berichtet, dass dieser Herr gnädig ist, dass er barmherzig ist, dass er voll dieser Liebe für uns ist. Was muss das ein König sein, der auf 10 Milliarden einfach so verzichten kann? Oder die einfach so bezahlt? Die Schuld ist doch nicht kostenlos, wenn ich sie vergebe. Das hat ihn gekostet, das Leben. Das war nicht billig, das war nicht einfach. Und er vergibt. Vergebung ist nicht billig. Für Vergebung kostet was. Es kostet sehr viel. Und er hat für uns die Schuld beglichen. Und da müsste man doch denken, wer sowas erlebt hat, der muss doch verändert werden. Der muss doch ein veränderter Mensch sein. Und jetzt kommt das, was so empörend ist. Er geht hin und hat einen anderen, der bei ihm Schulden hat. Die Denare, die er da Schulden hat, ist ungefähr 17.000 Euro. Wenn man das jetzt umrechnen wollte. Aber das ist ja nicht das Thema. Einerseits sicher die Relation. Aber wenn jemand an mir schuldig wird, kann ich das nie vergleichen mit der Schuld, die ich bei Gott hatte. Und das, was der mir vergeben hat an Schuld, kann ich das überhaupt erfassen, wie groß das ist? Im Verstand? Nein. Wo erfasse ich die Vergebung? Im Herzen. Und das ist das, was man hier merkt. Er hat überhaupt nicht verstanden, wie viel ihm erlassen wurde, was der König mit ihm gemacht hat. Es fiel überhaupt nicht ins Herz hinein. Es war hartherzig. Und deshalb ist er hartherzig auch zu den anderen aufgetreten, zu seinem Mitknecht. Und was macht jetzt dieser Mitknecht? Er verwendet die gleichen Worte, die er auch verwendet hat. Hab Erbarmen mit mir, sei mir gnädig. Und jetzt kommen wir so langsam zu der Antwort von Petrus. Wie viel Mal soll ich vergeben? Und Jesus sagt 70 mal 7 mal und damit will er nicht, dass du rechnest, sondern er will damit sagen, die Schuld, die ich dir vergeben habe, steht in keinem Verhältnis zu der Schuld, die ein anderer an dir begangen hat. Und damit will ich es nicht verharmlosen. Es gibt Schuld, die wirklich sehr schlimm ist, wo ein anderer an mir schuldig wird. Das kann jemand sein aus der Erziehung, das kann jemand sein aus der näheren Verwandtschaft, das kann jemand sein, der irgendwo eine Verantwortung für mich hatte, mich missbraucht hat. Es gibt Schuld, die ist schlimm. Und auch an mir haben sich Menschen versündigt, so wie ich mich auch an Menschen versündige. Aber auch an mir. Und vielleicht fällt euch auch jemand ein, der euch verletzt hat, der euch richtig tief verletzt hat. Und jetzt sagt Jesus auf die Frage von Petrus, soll ich 7-mal vergeben? Nun, damals hieß es von den Pharisäern, die Vorschriften ist 3-mal vergeben. Also wenn jemand an dir schuldig wird, dann sollst du ihm 3-mal vergeben. Und der Petrus, der hat schon mehr gemacht. Er sagt 7-mal, hat er gedacht, ah, da bin ich besonders froh. Und Jesus sagt, nee, du hast es nicht verstanden. Immer, immer. Warum? Weil die Schuld, die dir vergeben wurde, zu dem, was ein anderer zu dir macht, in einer ganz anderen Relation steht. So, aber ich bin verletzt. Ich muss mit dem Zeug irgendwie leben. Da muss es ja einen Schritt weitergehen. Und da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Bibelstellen, die uns auffordern, das Gleiche zu tun, was Jesus uns tut. Epheser 4, 32. Seid freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Andere Stelle, Kolosser 3. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr ihm vergeben. Also es ist nicht nur eine Stelle hier, nochmal eine Stelle, Markus 11. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und so weiter. Es gibt noch einige Stellen. Das Vaterunser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und jetzt ist das Schöne, wie auch, dieses Wort wie auch, könnte man übersetzen mit auf das. Beides ist richtig. Ich kann es sowohl übersetzen wie auch. Ich kann es aber auch übersetzen auf das. Und vergib uns unsere Schuld, auf dass wir unseren Schuldigern vergeben. Und das ist das Schöne an diesem Wortspiel in dem Vaterunser, dass ich sowohl das eine Element habe, Gott vergibt mir und dadurch werde ich fähig zu vergeben, aber umgekehrt, so wie ich vergebe, vergibt auch Gott mir. Das heißt, die Vergebung zum Schluss war weg. Und das ist hart. Ich kann die Vergebung verwirken. Schauen wir uns gleich nochmal an. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich dahin? Wie kann ich das machen? Was steht hier so im Text auch, beziehungsweise was können wir daraus lesen? Und der Weg, der ist für uns eigentlich das, was interessanter ist. Wir brauchen immer so praktische Sachen. Also, das Erste haben wir gehört. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir sind vergesslich. Und weil wir vergesslich sind, brauchen wir Erinnerungen. Früher haben manche, wenn sie was Gutes erlebt haben, einen Altar gebaut. Im alten Jerusalem oder in Israel wurden immer wieder, wenn Gott irgendwo was ganz Besonderes gemacht hat, dann hat man an der Stelle einen Altar gebaut. Und der Altar, der war über Jahre hinweg, bis zu Generationen hinweg dagestanden. Und da konnte man immer wieder dann eben dran denken. Man wurde erinnert. Die Kinder wurden dran erinnert. Papa, was ist das hier? Ja, da hat Gott damals das und das gemacht. Wie ist es bei dir? Gibt es bei dir so Altäre? Gibt es bei dir so Erinnerungen? Hast du so irgendwie eine Form, wie du das nicht vergisst? Manche schreiben sich's auf, manche haben eine andere Form, sich daran zu erinnern. Manche hängen sich vielleicht was hin. Wir sind vergesslich und wir vergessen es, dass Gott gut ist. Die Jünger hatten Wunder erlebt und schon im nächsten Moment nicht mehr gedacht, dass es passieren kann. Wir sind doch auch nicht anders. Gott hat mit uns Großes getan und im nächsten Moment sind wir wie Kleingläubige, weil wir es vergessen. Wenn wir wollen, dass etwas in unser Herz fällt von der großen Liebe Gottes, dann sagt der Psalmist, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das führt dich hinein in den Lob und es führt dich hinein in eine Dimension, wo du drüber stehst. Das zweite Möglichkeit. Wie komme ich dahin, dass mein Herz nicht hart ist und ich so voll werde, dass ich diese Vergebung, die große Vergebung, die ich bekomme, dann auch wirklich weitergeben kann. Lukas 7, 47, da war Jesus bei einem Pharisäer eingeladen und da kommt dann die Maria und geht auch dahin, tut ein großes Parfum, ein sehr teures Parfum auspacken, wäscht ihm die Füße, trocknet es mit den Haaren ab und ist die ganze Zeit am Weinen. Und der Pharisäer sagt, weißt du nicht eigentlich, was das für eine Frau ist? Die Stadtprostituierte. Und Jesus sagt zu dem Pharisäer, ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Wie kann ich meine Liebe mehren? Indem ich hingehe und sage, Herr, vergib mir, da ist noch so viel Luft nach oben. Indem ich nicht sage, Herr, guck, jetzt, das habe ich doch toll gemacht, jetzt habe ich doch eine Belohnung verdient. Gehört auch mal dazu, sicher. Aber was ist meine Haltung ihm gegenüber? Wie der Pharisäer, ich mache das und ich mache das und ich mache das. Herr, eigentlich kannst du doch stolz auf mich sein. Wo ist es wie der Sünder, der sagt, Herr, nee, bei mir ist gar nichts. Paulus sagt, ich bin der größte Sünder unter euch. Und Paulus war geistlich weit voraus. Und da sage ich, viel Vergebung führt zu viel Liebe. Das heißt, wenn du mehr Liebe haben willst in deinem Herzen, mehr Liebe für andere haben willst, bekommst du sie, wenn du zu Gott gehst und sagst, Herr, vergib mir. Desto mehr du merkst, was du alles Gottloses getan hast, desto mehr wird Gottes Liebe sich auf dich ausschütten und desto mehr wird auch dein Herz weich und wird barmherzig und gnädig, dein Herz. Das nächste. Es hilft uns auch, in diese Vergebung hineinzugehen, wenn wir wissen, es gibt einen Segen der Vergebung. Also Vergebung ist nicht nur etwas, das tue ich dann und dann ist es getan, sondern es hat eine Konsequenz. Es gibt eine Konsequenz, es gibt eine Folge. Was passiert, wenn ich vergebe? Wir haben im Hiob, der Hiob ist es. Hiob 42, Vers 10. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde bat, und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er besessen hatte. Was ist passiert? Die Freunde Hiobs haben sich an Hiob versündigt, indem sie ihm Sachen gesagt haben, die göttlich aussahen, aber die falsch waren. Es war nicht die Wahrheit, was sie gesagt haben. Und der Herr war zornig über die Freunde. Und er hat es zu ihnen gesagt und hat gesagt, ihr müsst hingehen und ihr müsst euch beim Hiob entschuldigen, müsst ein Opfer bringen. Aber das alleine hat nicht gereicht, sondern der Herr hat gesagt, Hiob, du musst ihnen vergeben. Und du musst ihnen nicht nur vergeben, sondern bitte auch um Vergebung für sie. Und da sehen wir etwas, das ein Segen, der erste Segen, den ich hier festhalten möchte, ist, dass Beziehung wiederhergestellt wird. Durch die Vergebung wird Beziehung hergestellt. Es fängt an mit Gott. Es wird durch die Vergebung wird zwischen Gott und mir Beziehung hergestellt. Er selber hat diesen Weg vorgeschlagen, hat gesagt, oder hat ihn auch gegangen, ist ihn auch gegangen, hat gesagt, das ist der Weg, damit Beziehungen wiederhergestellt werden. Der Weg ist, dass du vergibst. Der Weg ist, dass ich dir vergebe. Und das kostet was. Und wenn sich jemand an mir versündigt hat und wenn jemand Dinge getan hat, die nicht gut waren, und ich muss ihn vergeben, ich mache das ja freiwillig, das kostet was. Aber es schnackelt auch. Plötzlich bin ich nicht mehr das Opfer. Ich bin nicht mehr das Opfer. Ich bin jetzt plötzlich derjenige, der es sich leisten kann zu vergeben. Weil in mir so viel Liebe drinnen ist von Gott, kann ich es mir leisten, auch da, wo ich tief verletzt worden bin, zu vergeben. Das Zweite, was da drinnen steht, der Knecht, die kleinen Schulden hatte, hat den auch um Vergebung gebeten und er hat Nein gesagt. Es ist nicht nur so, dass ich jetzt vergeben soll, sondern Beziehung wird auch dadurch hergestellt, dass wir miteinander reden. Wenn ich verletzt worden bin, dann hat der andere eine Schuld bei mir. Und der Knecht, dem viel vergeben wurde, der ist zu dem anderen hingegangen und hat gesagt, du hast eine Schuld bei mir. Und es ist auch in Ordnung, darüber zu reden und zu sagen, du hast mich verletzt. Das war nicht so. Es war nicht einfach nur so. Aber jetzt sagt Jesus, wie reagierst du drauf, wenn der zu dir kommt und dann sagt, okay, aber kannst du mir bitte vergeben? Bist du dann hartherzig oder bist du dann eben barmherzig? Hartherzig oder barmherzig? Die zweite Sache, den zweiten Segen sehen wir beim Hiob. Dass Gott dann sein Leben segnete. Das heißt, wenn ich vergebe, dann bin ich einen Rucksack los, ich lebe in einer Freiheit, ich bin nicht mehr das Opfer, ich bin nicht mehr der Sklave, ich verzichte auf mein Recht, ich kann es mir aber leisten, ich habe das Kapital, wenn man so will, die Liebe, die ausreicht, um diese Schuld auch zu begleichen. Ich kann es und ich will es. Ich entscheide mich dafür, zu vergeben. Wenn Vergebung stattfindet, zum Beispiel auch, dass ich mir selber vergebe, dann löst es Blockaden. Ich persönlich sehe das so, da kommt der Lahme oder wird der Lahme von 4 Leuten gebracht zu Jesus. Dach aufgedeckt, runtergelassen. Liegt auf dem Bett, kann seit Jahren nicht mehr laufen. Geht nichts mehr. Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und jetzt machen wir das mal durch. Die Sünden sind ihm vergeben. Es fällt in sein Herz. Und jetzt kann er auch vergeben. Es steht nicht in der Bibel, wem? Sich selber? Jemand anders? Steht auch nicht genau drinnen, was da jetzt im Einzelnen bei ihm passiert ist. Aber die Konsequenz von der Vergebung war, nimm dein Bett, steh auf und geh. Ein neues Leben, geheilt. Und ich bin mir sicher, dass es auch mit ihm zu tun hatte, wo er auch sich was vergeben musste. Und vielleicht auch anderen. Wenn wir Vergebung empfangen in diesem großen Maß und ins Herz fallen lassen und dann selber anfangen zu vergeben, heilt etwas, auch bei uns. Es heilt nicht nur Beziehungen, es heilt auch der Körper, die Seele. Und genauso wie ich anderen vergeben muss, muss ich auch mir vergeben. Ich kann nicht einfach nur wegschauen oder nur einfach weiterleben, bis unter den Teppich gehen. Und es kostet was, ja, es kostet was, es ist nicht kostenlos. Aber es hat trotzdem einen Segen. Und der Segen ist immer ein Gewinn, den du nicht betriebswirtschaftlich erfassen kannst. Der Segen Gottes ist aus seiner Gnade und seiner Liebe geboren. Den kannst du dir nicht verdienen. Und du kannst die Vergebung verlieren. Wenn ihr nicht vergebt, wird euch auch Gott nicht vergeben. Das soll uns keine Angst machen, sondern es soll uns die Konsequenz zeigen und uns motivieren, erst recht in die andere Richtung zu gehen und zu sagen, hey, da die Tür, nee, die war ich aus Reichau. Da will ich nicht hin. Ich will nicht gefoltert werden. Die Folterknechte führen dazu, dass du ewig unglücklich bist, krank bist, Schmerzen hast, es geht dir nicht gut. Wenn Sünde nicht vergeben wird, dann geht es einem nicht gut. Der Herr sagt, mach's andersrum, dann ist es besser und anders. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater auch euch nicht vergeben. Und jetzt als letzter Punkt noch die höchste Form der Vergebung. Nicht nur ich vergebe, sondern wie Hiob, ich fange auch an, für andere zu bitten, dass ihnen vergeben wird. Jesus am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da ist Jesus schon in einer Vergebung drinnen, bezahlt gerade die ganze Vergebung und bittet dann auch noch für die, die ihn kreuzigen, dass Gott ihnen vergibt. Stephanus, als er gesteinigt wurde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eine Stufe, wo ich nochmal einen Schritt weitergehe. Wo ich nicht nur vergebe, sondern wo ich auch Gott bitte, dass er ihn doch vergibt. Und Stephanus, wir wissen es, hat Paulus freigesetzt. Durch seinen Tod, durch seine Art und durch sein Gebet. Ich wünsche uns, dass wir auf diesem Weg diesen Segen Gottes entdecken, erkennen, dass diese Liebe in mein Herz fällt. Ich bin genauso angesprochen, ich brauche das. Aber ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Und ich weiß, dass es frei macht. Ich weiß, dass du ein anderes